ARD Sounds.
Wir sind im Zuge unserer Recherche an ein Video gekommen, das uns zugespielt wurde. Und dieses Video spielt in Altdöbern. Das ist ein kleiner Ort in Brandenburg in der Nähe von Cottbus.
Du bist dir zu 100% sicher, hier gibt es keine Kameras.
Und auf diesem Video kann man sehen, wie zwei Personen, eine davon ist vermummt, die andere hält die Kamera, wie die am Kulturzentrum in Altdöbern stehen. Es ist mitten in der Nacht. Und an den Stimmen kann man erkennen, dass es zwei Jugendliche sind. Und sie haben so eine Art Sprühgerät dabei, womit sie immer wieder den Fensterrahmen eines der Fenster besprühen. Und in diesem Sprühgerät ist eine brennbare Flüssigkeit, die sie daraufhin anzünden. Das Fenster fängt nicht sofort Feuer. Das Feuer breitet sich anfangs gar nicht aus. Und deswegen fangen die beiden Jugendlichen dann an, beziehungsweise einer von den beiden, mit einem Hammer die Fensterscheibe einzuhämmern und diese brennbare Flüssigkeit auch im Innenraum zu verteilen und dort dann anzuzünden. Man merkt am Anfang, dass die beiden Jugendlichen schon so ein bisschen aufgeregt sind. Allerdings fühlen sie sich gleichzeitig auch ganz sicher. Die Geräusche, die sie verursachen, machen ihnen gar nichts aus. Und ja, je länger sie da vor Ort sind, umso selbstbewusster agieren sie auch. Mit diesem Kulturzentrum verbunden ist ein Wohnhaus, in dem mehrere Menschen wohnen, unter anderem die Betreiber mit ihrem Kind. Und die haben dort in dieser Nacht auch geschlafen und sind durch einen Zufall aufgewacht und konnten sich nur mit Glück aus diesem Haus retten.
Gut, ich halte meine Kamera an. Wie ihr wisst,
das ist übrigens Lenny M., ein Gymnasiast aus Altdöbern.
Ist die LVW eine radikale Organisation? Fast schon eine Terrororganisation.
Und dieser Junge hat sich vorher offenbar in kürzester Zeit in einer WhatsApp-Gruppe radikalisiert und zusammen mit seinem Mitattentäter so aufgeschaukelt und so hineingesteigert, dass sie dieses Haus angezündet haben.
Wir müssen wieder radikaler werden und dieser Regierung zeigen, das, was wir von ihnen halten. Dazu kommt, dass wir auch etwas gegen die Linken, Zigeuner, Polacken, Kanaken und nicht.
In diesem Bekennervideo beschreiben sie, warum sie das machen, für wen sie das machen, nämlich für die letzte Verteidigungswelle, kurz LVW, für diese rechtsterroristische Gruppierung, die vor allem aus Minderjährigen bestand.
Deshalb Sieg Heil der LVW, auf in den Kampf, für Führer, Volk und Vaterland.
Immer mehr junge Leute radikalisieren sich. Sie sind extrem jung, manche sogar erst 12 oder 13 Jahre alt. Sie vernetzen sich in rechtsextremen Gruppen und sie organisieren Gewalttaten. Wie diesen Brandanschlag in Brandenburg, von dem Reiko gerade schon erzählt hat. Reiko Pinkert ist Journalist im Investigativteam im NDR und er recherchiert seit 20 Jahren zu rechtsextremer Gewalt. Wir gehen mit ihm der Frage nach, wie dominant Rechtsextremismus unter jungen Leuten vor allem in Ostdeutschland bereits ist. Ist jung, ostdeutsch, rechtsextrem schon total normal? Hi Reiko.
Hi.
Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast, ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch. Und heute ist Dienstag, der 1. September und damit sind wir zurück aus der Sommerpause. Für diesen Brandanschlag vor 2 Jahren ist die sogenannte letzte Verteidigungswelle verantwortlich. Mitglieder und Attentäter der Gruppe standen seit März dieses Jahres vor Gericht wegen schwerwiegender Tatvorwürfe. Über die Verurteilung wegen unter anderem Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und versuchten Mordes ist viel berichtet worden. Es ist noch nichts rechtskräftig, aber warum ist dieses Urteil in Bezug auf diese rechtsextreme Gruppe so bemerkenswert?
Das Besondere bei der sogenannten letzten Verteidigungswelle ist, dass die Mitglieder bei der Gründung dieser Gruppe allesamt minderjährig waren. Und dass auch ein großer Teil derjenigen, die dann in diese Gruppe gekommen sind, die eingeladen wurden, die hinzugezogen wurden, dass sie ebenfalls minderjährig waren oder knapp 18, 19 Jahre alt. Verurteilt wurde der harte Kern dann ja wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung sowie einige Mitglieder wegen des versuchten Mordes. Und das ist schon sehr besonders, dass so junge Menschen wegen solcher Straftaten zu so hohen Haftstrafen verurteilt werden.
Also diese Kombi der Taten und des jungen Alters.
Genau, aber auch von wie schnell radikalisiert man sich hin zu solchen Taten wie dem versuchten Mord. Also das Ziel war ganz klar, einen Umsturz herbeizuführen durch Anschläge, durch das Verunsichern von Teilen der Bevölkerung, die sie als politische Gegner zum Beispiel ausgemacht haben. Und das wollten sie herbeisprengen, das wollten sie mit Feuerlegen herbeibringen, das wollten sie auf lange Sicht auch durch zum Beispiel das Beschaffen von Waffen, ja, das war auch immer wieder Thema in den Chats, bewerkstelligen. Sprich, im Prinzip der klassische Versuch, eine Terrorgruppe zu gründen.
Zur letzten Verteidigungswelle haben wir ja auch schon eine ganz ausführliche 11KM-Folge gemacht. Die poste ich euch in die Shownotes. Du recherchierst schon sehr lange im rechtsextremen Milieu. Und kannst du sagen, wann hast du da eine Verschiebung in der Szene zum ersten Mal beobachtet? Vor allem bei so extrem jungen Menschen.
Also Ende 2023, Anfang 2024, da konnte man über die, ich sag mal, gängigen Social-Media-Plattformen feststellen, dass immer mehr Jugendliche angefangen haben, immer krasser werdende Memes zu posten, sich selbst sozusagen auch anders darzustellen wie kleine Nazi-Influencer. Man konnte sehen, dass sie den Kleidungsstil der 90er Jahre nachgemacht haben, also sprich wirklich klassisch, Glatze schneiden, Bomberjacken, Springerstiefel und das im Social-Media-Bereich ganz stark sozusagen zum Ausdruck zu bringen.
Ich kann mich übrigens noch total gut daran erinnern, als du das erste Mal davon erzählt hast, vor ungefähr 2 Jahren.
Ja, und unterlegt war das immer dann mit treibender Rechtsrockmusik, in Teilen auch Techno, also auch das. Und gerade im Jahr 2024 konnte man dann sehen, dass auf einmal die CSDs so angegangen wurden und die Transphobie so ausgelebt wurde. In Ostdeutschland, Bautzen, Görlitz, Oranienburg.
Aber besonders in kleineren Städten werden Teilnehmer bedroht und angegriffen. Im sächsischen Bautzen war der CSD heute nur unter Polizeischutz möglich. Die Abschlussparty wurde abgesagt.
Und das war eine so eine neue Auffälligkeit in der Dramatik, wie das damals stattfand, wo immer wieder dieselben Figuren mit ihren Umfeldern immer wieder zu diesen Christopher Street Days mobilisiert haben, gemeinsam dorthin gefahren sind.
Nur wenige Meter hinter den Regenbogenfahnen versammeln sich etwa 680 Rechtsextremisten. Massiv, weil in den vergangenen Tagen vor allem im Netz gegen den CSD mobilisiert wurden. Ihre Gesinnung stellen sie offen zur Schau. White Power, eines der Erkennungszeichen der Szene. Die Stimmung ist aggressiv.
Und was uns damals aufgefallen ist, als wir diese Demos besucht haben, das war, wie jung diese Menschen waren. Die waren alle teilweise 12, 13, 14, 15. Und das hier fand ich neu. Das war eine neue Entwicklung. Und gleichzeitig das im sozusagen im Online-Bereich zu sehen, im Internet zu sehen, im Social-Media-Bereich zu sehen, das fand ich spannend und erschreckend zugleich, weil diese jungen Neonazis auch gar nicht mehr diese Hemmschwelle kannten.
Das Ganze war damals über einen Freund.
Ja, das ist ein Aussteiger aus der rechten Szene. Wir nennen ihn jetzt hier mal Niklas, um seine Identität zu schützen. Und dieser junge Mann kommt aus Ostberlin. Seine Stimme haben wir nachsprechen lassen. Er beschreibt sich im Interview als sehr konservativ und ist dann irgendwie ja auch über Social Media und über den Freundeskreis reingerutscht.
Bin dann auf die erste Demonstration nach Leipzig gefahren gegen den Christopher Street Day.
Und das hat ihn total elektrisiert und hineingesogen.
Und danach war ich so gut wie fester Bestandteil der deutschen Jugend voran.
Die deutsche Jugend voran, das war so damals, 2024, ich würde sagen, die größte und bedeutende Jugendgruppe, die im Bundesgebiet so tätig war. Ist mit denen an den Wochenenden zu verschiedenen Demonstrationen gefahren und war sozusagen ab dann Neonazi.
Meine Einstellung hat sich damals von konservativen Rechten auf wirklich eine rechtsextreme bis faschistische Meinung geändert. Die Demokratie wollten wir in der deutschen Jugend voran zumindest abschaffen. So gut wie jeder hatte Schlagringe, Messer, also kein Küchenmesser, sondern ein wirkliches Kampfmesser oder halt Baseballschläger.
Diese Gruppe, bei der Niklas dann dabei war, hatte ja auch die Bundesanwaltschaft schnell im Visier. Im Mai gab es da zum Beispiel eine bundesweite Razzia gegen mutmaßliche Mitglieder dieser Gruppe. Der Vorwurf lautete unter anderem Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Was hat dir Niklas erzählt über den, ich sag jetzt mal, Vibe in dieser Gruppe?
Na, das war im Prinzip sein Freundeskreis.
Die jüngsten Mitglieder waren 13. Die ältesten waren bis hoch zu 25, glaube ich, bei uns.
Er hat uns erzählt, dass die Gruppe im Prinzip auf eine Person zugeschnitten war. Das war der Julian M. Und der hat im Prinzip vorgegeben, wie diese Gruppe funktioniert hat. Das konnten wir auch nachher beim Gerichtsprozess nochmal nachvollziehen gegen Julian M., der ist ja verurteilt worden mittlerweile und sitzt im Gefängnis. Und da wurde uns das auch nochmal bestätigt. Also er war im Prinzip der Chef. Er hat eingeladen in die Gruppen, wen er für richtig hielt. Er hat vorgegeben, zu welchen Aktivitäten man fährt.
Wir haben auch gesagt, das Führerprinzip, wie damals unter Hitler, war gut. Teilweise kamen dann Aussagen wie, ja, Hitler wäre stolz auf uns. Wir wären Hitlers neue Elite.
Und hat er erzählt, was ihn so angezogen hat? Was fand er attraktiv daran?
Also diese gruppendynamischen Prozesse sind ja häufig zusammenhängend mit der Anerkennung, die einem wiedergegeben wird. Ja, also dass einem gespiegelt wird, das hast du gut gemacht, du bist einer von uns, du bist Teil von etwas. Er sagt auch, das war der Grund, warum das für ihn so schwierig war, da rauszukommen, weil er das Gefühl hatte, dass er anerkannt ist. Und bei ihm war das so, dass seine Mutter zum Beispiel auch versucht hat, ihn davon wegzuziehen. Ja, die hat gesagt, hier, guck doch mal, es gibt Deradikalisierungsprogramme. Ich möchte nicht, dass du weiterhin Teil dieser Gruppe bist, dass du ein Neonazi bist. Ja? Und dieser Abnabelungsprozess war für ihn, so sagt er, ziemlich schwer.
Und wie hat er es letztendlich geschafft, auszusteigen?
Ja, Niklas hat auch aufgrund von persönlichen Punkten, also seine Freundin wollte nicht, dass er weiterhin Teil der Szene ist. Er wollte wieder ein gutes Verhältnis zu seiner Mutter haben, er möchte sich beruflich weiterentwickeln. Ja, deswegen hat er sozusagen hauptsächlich die rechte Szene verlassen. Und jetzt ist er in einem Deradikalisierungsprogramm und ja, mal schauen, ob das hält.
Im Rückblick schäme ich mich dafür, absolut.
Hältst du das für glaubwürdig, dass er sich da distanziert?
Das ist immer schwierig zu sagen. Leute, die sozusagen in Deradikalisierungsprogrammen sind, haben natürlich bessere Chancen, als wenn jemand einfach irgendwie nur kurz so ein bisschen aufhört und dann in einem Jahr wieder da erscheint. Dadurch, dass sie auch alle so jung sind und Menschen können sich ändern, gerade in jungen Jahren. Also es kann sein, dass das alles jetzt irgendwie so eine Art Ausrutscher in Anführungszeichen war. Aber es kann auch sein, dass wir Niklas irgendwie in 3 oder 4 Jahren als Kader-Nazi wiedersehen.
Und gibt es diese deutsche Jugend voran noch?
Also sie ist de facto nicht mehr tätig. Also das kann man relativ klar sagen. Einzelne Mitglieder tauchen ab und an nochmal bei Veranstaltungen auf. Aber spätestens mit den Razzien gegen diese und eine weitere Gruppe durch den Generalbundesanwalt gilt die Gruppe eigentlich als zerschlagen. Der Generalbundesanwalt ermittelt aktuell gegen 36 Mitglieder wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung und weiterer Straftaten. Und seitdem ist mir zumindest diese Gruppe nicht mehr in Erscheinung getreten als Organisation.
Also bei einer Gruppe dazugehören zu wollen, sich stark fühlen zu wollen, das ist ja das eine. Aber was ist das für eine Dynamik und woher kommt es, dass sich viele rechtsextreme Jugendliche so radikalisieren, dass sie sogar Anschläge begehen?
Also ein gutes Beispiel dafür ist der Lukas F., den wir auch interviewen konnten. Der hat sich relativ jung, so mit 15, 16 schon, in bestimmten Gaming-Portalen bewegt, wo er gleichzeitig auch wirklich menschenverachtend sich schon geäußert hat. Und daraus resultierend hat er eine Chatgruppe gegründet, wo verschiedene internationale Akteure dann auch beteiligt waren. Alle unglaublich jung, 11-jährig, 12-jährig, 13-jährig. Und wo sie sich untereinander ausgetauscht haben, Waffen zu bauen, also mit einem 3D-Drucker, Bomben zu bauen, Anschläge zu begehen, wo sie ihr nationalsozialistisches Weltbild auch permanent kundgetan haben, geschärft haben, untereinander sich versucht haben weiterzubilden, wo man gesagt hat, dieses Buch musst du unbedingt lesen und so weiter. Und dieser Lukas F. ist dann auch aufgrund seiner Vorbereitungshandlung irgendwann festgenommen worden. Er hat nämlich, ja, ich sag mal, verschiedene Materialien bestellt im Internet, mit denen er dann auch versucht hat, kleine Bomben zu bauen, die er dann für Anschläge benutzen wollte. Und die Polizei hat ihn dann festgenommen, er ist auch verurteilt worden wegen der Planung einer schweren staatsgefährdenden Straftat. Und er saß 3 Jahre und 8 Monate im Gefängnis und kam dann aus dem Gefängnis raus. Und für die meisten Jugendlichen, der er ja noch war, ist das ja so ein, also nicht nur ein Schuss vor den Bug, sondern so lange ins Gefängnis zu gehen, das macht ja was mit einem. Und man könnte ja hier denken, Mensch, der hat da viel Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Aber der ist im Prinzip aus dem Gefängnis gekommen und war radikaler als je zuvor. Ja? Also der hat uns im Interview auch gesagt, dass er weiterhin Nationalsozialist ist, dass er nicht möchte, dass wir uns mit anderen Rassen in Anführungszeichen vermischen, dass es nicht sein kann, dass hier so viele Menschen herkommen aus anderen Nationen, aus anderen Ländern, aus anderen Kulturen.
Weil ich endlich mal Veränderungen in diesem Land haben wollte. Ich kann einfach nicht mehr zusehen, wie irgendwelche hier reinströmen oder Juden machen, was sie wollen. Und ich möchte, dass einfach alles weg ist.
Er hat sich unglaublich antisemitisch geäußert uns gegenüber.
Ich möchte, dass wir endlich wieder ein arisches Land sind und es auch so bleibt.
Und er hat im Prinzip auch gesagt, auf die Frage, ob er sich einen neuen Holocaust wünscht, dass das schön wäre.
Ich sehe den Holocaust als eine kulturelle Säuberung an. Als eine Reinigung des Bösen. Davon profitiert nicht nur unser Volk, sondern auch jedes andere Volk.
Du hast gesagt, dass du diese sehr schnelle Radikalisierung von Jugendlichen vor allem in den vergangenen 2 Jahren beobachtest. Was genau sagt die Kriminalstatistik dazu, was da im rechten Bereich gerade passiert?
Ja, die Polizei hat allein im letzten Jahr rund 4.300 minderjährige Tatverdächtige bundesweit bei rechtsmotivierten Straftaten registriert. Das ist eine Verdopplung gegenüber den Zahlen aus 2023. Die Zahlen von rechten Straftaten unter Jugendlichen steigen seit Jahren an. Und das ist nach Recherchen von Panorama 3 auch ein bundesweiter Trend.
Welche Erklärungen haben Ermittlerinnen und Ermittler denn dazu, wie das kommt, dass ausgerechnet so junge Menschen straffällig werden?
Die meisten Ermittler, mit denen ich bis dato gesprochen habe, die sagen eigentlich häufig das Gleiche. Sie sagen, zum Teil ist es so, dass die Jugendlichen selber rechte Eltern haben, also ein rechtsradikales Elternhaus. Das haben wir hier bei der letzten Verteidigungswelle auch gehabt, dass eines der Gründungsmitglieder, dass da der Vater uns schon vorher bekannt war als Neonazi und der mit seinem Sohn auch sozusagen zusammen zu rechtsradikalen Demonstrationen gegangen ist. Zum anderen haben wir es aber auch mit einer anderen Situation mittlerweile zu tun. Wir haben ja so eine Verschiebung auch des Sagbaren in den letzten Jahren bekommen. Ja, also die Jugendlichen wachsen auf, so sagen mir jedenfalls Ermittler, mit einer Überthematisierung des Themas Migration. Es wird jeden Tag über Geflüchtete gesprochen und das häufig in einer negativen Konnotation. Und das zeigt sozusagen häufig ein Feindbild auf, was dann für andere Probleme, die man reell hat oder vermeintlich hat, verantwortlich gemacht werden. Die Ermittler gucken vor allen Dingen erstmal in diesen Online-Bereich, wo sie sehen, dass es im Prinzip eine Turboradikalisierung gibt.
Wir haben jugendliche Täter, Heranwachsende, die sich ultraschnell ideologisieren und deren Bereitschaft, Gewalt nach außen zu tragen, erstaunlich schnell aufwächst.
Wir haben zum Beispiel auch mit Michael Philipzig gesprochen. Er ist Abteilungsleiter vom Staatsschutz des LKA in Mecklenburg-Vorpommern.
Das sind Gott sei Dank einzelne Gruppen und eben kein flächendeckendes Problem, aber sie sind ein Synonym dafür, wo die Reise hingehen kann, wenn wir eben als Gesellschaft, als Polizei dort nicht einschreiten.
Und dieser Abteilungsleiter hat uns dann auch seine Sorge geschildert, dass wir zukünftig weiterhin mit einer ansteigenden Anzahl von Gewaltdelikten rechnen müssen.
Und die sich dann natürlich weiter steigern kann in genau das, was wir eben in diesen stark radikalisierten Gruppen finden, die bereit sind, auch darüber hinaus Anschläge vorzubereiten, durchzuführen. Das Leben von Menschen als minderwertig definieren und ihnen damit ein Recht einhergeht, es auch auszulöschen. Und diese Grundakzeptanz, die versetzt mich tatsächlich in Sorge. Ich habe das Gefühl, dass es sich sehr verfestigt hätte.
Kann man das irgendwie beziffern? Wie groß ist diese online vernetzte Rechtsterrorszene?
Also wir haben mit dem Herrn Köhler vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg gesprochen. Und die haben sich ja 37 Fälle von jugendlichen rechtsradikalen Terroristen genauer angeschaut.
Die Fälle, die wir uns angeschaut haben, zeigt uns erstmal das Bild von überwiegend sozial sehr stark desintegrierten, familiär vernachlässigten jungen Menschen, die im Grunde Halt, Anerkennung, Status suchen in diesen Chatgruppen, aber eben auch ihren Frust, ihrem Wut, ihren Hass auf die Gesellschaft einen Sprachrohr verleihen wollen. Gewalt wird in dieser Szene ganz stark ästhetisiert, grafisch ansprechend dargestellt für Jugendliche. Attentäter und Terroristen werden als Heilige glorifiziert, fast schon religiös verehrt.
Und die haben das genau analysiert und die schätzen ein, dass eine hohe dreistellige Zahl von Personen in dieser Rechtsterrorszene aktiv ist Und er sagt auch, dass die Mitglieder nicht nur sehr jung sind, sondern 16 Jahre alt im Durchschnitt.
ErmittlerInnen sprechen von einer hohen dreistelligen Zahl von aktiven Personen in der Rechtsterrorszene. Wenn es um den organisierten Rechtsextremismus geht, dann fällt der Blick immer auch auf die Bundesländer im Osten Deutschlands, etwa Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, wo in den nächsten Wochen ja auch gewählt wird, aber auch Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Es gibt unfassbar viele Analysen zu Rassismus in Ostdeutschland. Was ist da dein Take? Warum scheint das Problem rechtsradikaler Jugendlicher im Osten besonders groß zu sein?
Na, also wir haben es mit einer rechten Subkultur zu tun, die gerade im ländlichen Raum extrem dominant ist. Die in den Schulen dominant ist, die in den Jugendclubs dominant ist und wie gesagt auch einfach im öffentlichen Raum. An Bahnhöfen, auf dem Marktplatz, in Parkhäusern. Das haben wir in vielen Auffälligkeiten, gerade in Ostdeutschland, immer wieder gemerkt in unserer Recherche. Man ist im öffentlichen Raum, man fährt durch eine kleine Stadt, ob das jetzt Brandenburg ist, ob das Sachsen ist, ob es Mecklenburg-Vorpommern ist. Und man trifft immer auf die gleichen Jugendlichen, die man erkennen kann durch bestimmte Szenecodes. Und diese rechte Dominanz, die dort ausgelebt wird, da ist immer die Frage, ab wann ist es einfach nur, ich sag mal, das Vulgärradikale, dass man versucht sozusagen möglichst krass zu sein. Und einzelne von denen kristallisieren sich dann auch raus und wollen mehr machen. Da geht es darum, Transmenschen, schwule Lesben sozusagen das Lebensrecht abzusprechen. Da geht es um Migration. Ja, ganz häufig, gerade in Ostdeutschland, wird einem gesagt, Ausländer, 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 die müssen alle raus. Ja. Ich glaube, einer der großen Triebfedern ist immer wieder das Thema Migration. Bis 2014, bis 2015, bis die Bundesrepublik Deutschland ja über 1 Million Geflüchtete aufgenommen hat, da war Ostdeutschland de facto weiß. Also man hat wirklich wenig Migrantinnen und Migranten in der Öffentlichkeit gesehen, ich sag mal optisch, also die jetzt keine weiße Hautfarbe hatten. Und also ich habe damals, ich komme selber aus Ostdeutschland, gemerkt, da kippt was. Ja? Also die Leute haben das verstört zur Kenntnis genommen, nicht alle, aber ein wirklich großer Teil. Und die Jugendlichen, mit denen wir sprechen, für die geht es immer um Geflüchtete. Ja? Das ist eins der, also wirklich das zentrale Thema, diese jungen Neonazis. Und man muss ja auch immer sehen, also die Kinder, Jugendlichen, die jetzt 15, 16, 17, 18 sind, die sind ja in den letzten 10, 11 Jahren genauso in dieser Gesellschaft groß geworden, also in dieser ostdeutschen Gesellschaft, wo dieses Thema dauerpräsent war. Und diese Diskussion und diese Reibung, die da stattfand, die fand ja ganz oft auch in einem sehr menschenverachtenden Ton statt. Und ich glaube ganz fest, dass ein Teil dieser Neonazis in Ostdeutschland jetzt nicht nur das Nachplappern, was die Eltern oder die Oma oder der Onkel oder vielleicht auch irgendwie der Papa vom Klassenkamerad erzählt, sondern dass das dann auch einfach nochmal gepaart mit dem Social-Media-Impuls drastischer, krasser und radikaler werden muss.
Und würdest du das unterschreiben? Ist das neuer Mainstream im Osten?
Also ein Mainstream, das würde ich nicht sagen, weil das würde denjenigen nicht gerecht werden, die dort sich dagegen engagieren oder die auch gar nicht Teil davon sind. Ich glaube, es ist einfach eine sehr laute und dominante Jugendkultur. Wenn wir über dieses Thema sprechen, ist es, glaube ich, wichtig, nicht nur zu schauen, was findet online statt oder im öffentlichen Straßenbild, sondern ich glaube, wichtig ist auch zu schauen, und das haben wir dann auch gemacht, wie sieht es eigentlich an den Schulen aus? Zum einen, das fand ich am Anfang der Recherche ganz interessant, ist, dass niemand offen mit uns reden wollte. Also die Angst, identifiziert zu werden, die war gleich da. Also uns haben Lehrerinnen erzählt, dass sie Angst um Leib und Leben haben. Es gibt aber auch Erzieherinnen und Erzieher, die gemeint haben, wenn sie jetzt mit uns offen reden würden, also vor der Kamera zum Beispiel oder identifizierbar, dass sie dann, also dann würden sie den Zugang zu den Jugendlichen verlieren. Da war einmal eine Lehrerin, die wir anonymisieren mussten, weil sie sozusagen Angst vor einer Identifizierung hatte. Und die sprach zum Beispiel auch davon, dass ja, Hitlers Geburtstag gefeiert wird. Dass es seit 2, 3 Jahren normal geworden ist, Personenkult um Adolf Hitler zu machen.
Heil-Hitler-Rufe begleiten uns fast täglich. Wenn das Thema im Unterricht zur Sprache kommt, wird der Massenmord an der jüdischen Bevölkerung gefeiert, dass man das wieder tun sollte. Der Geburtstag Hitlers wird gefeiert. Das sind so typische Aussagen und Vorfälle, die man in dem Spektrum der Unterrichtseinheit zu hören bekommt.
Die sprach zum Beispiel auch davon, dass sie bedroht wird, wenn sie bestimmte Äußerungen macht. Und was ich am erschreckendsten bei der fand, war, dass sie gesagt hat, dass sie sich selbst zensieren würde. Also, dass sie nicht mehr offen im Unterricht spricht.
Was meint sie damit?
Na, sie ist zum Beispiel einmal bedroht worden, weil sie erwähnt hat, dass die AfD vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wurde.
Also in Sachsen, dort, wo die Lehrerin unterrichtet.
Genau.
Daraufhin sprang ein Schüler auf und meinte zu mir vor der gesamten Klasse, dass wenn ich jetzt nicht das Maul halten würde, würde er mir auf die Fresse hauen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich bestimmt noch 30 Minuten Unterricht vor mir und das war schon schwer, dann auch an der Stelle die Fassung zu bewahren. Man muss sehr aufpassen, was man sagt.
Und das führt dann offensichtlich dann dazu, dass diese Frau sagt, ich zensiere mich, ich rede nicht mehr offen.
Was sagen die Lehrerinnen, mit denen ihr gesprochen habt, mit Blick in die Zukunft? Sehen die da Chancen, die Schülerinnen und Schüler oder die Schüler vor allem, da wieder rauszuholen?
Also was es ja in den vergangenen Jahren immer gab, das waren diese klassischen, ich sag mal, Beratungsgespräche, also die mobilen Beratungsstellen und auch antirassistische Organisationen, die in den jeweiligen Bundesländern, auch von den Ländern und vom Bund finanziert wurden, die sind in die Schulklassen gegangen und haben klassische Bildungsarbeit gemacht. Ja. Und das hat immer sehr gut funktioniert, das hat sehr gut geholfen, sagen uns jedenfalls die Lehrkräfte. Und das ist mittlerweile aber schwieriger geworden. Zum einen ist es so, dass dadurch, dass diese Stellen nicht durchfinanziert sind, das heißt, immer wieder müssen sie Anträge stellen, dass es sie überhaupt gibt. Ja, das ist für viele, die dort arbeiten, auch unattraktiv auf lange Sicht. Die dünnen aus im Zweifel. Also wer möchte diesen Job machen? Identifizierbar in einer ländlichen Region mit Gesicht. Ja, muss man auch immer sagen, es ist gefährlich. Und das andere ist, dass es sozusagen früher so war, dass man relativ schnell, so erzählt uns eine Lehrerin aus Mecklenburg-Vorpommern, relativ schnell diese Beratungsangebote wahrnehmen konnte. Und heute muss man das in einem größeren Vorlauf machen, wo aber im Zweifel so viel Zeit vergeht, dass die Kinder gar nicht mehr gestoppt werden können. Also früher, so erzählt sie uns, hat man bei so kleineren Auffälligkeiten gemerkt, ach, da muss ich mal nachsteuern. Dann hole ich mir eine Beratungshilfe dazu. Und heute vergeht zu viel Zeit, bis diese Beratung dann stattfinden kann.
Es werden ja auch immer wieder so Vergleiche gezogen mit den 90er Jahren. Es gibt auch diesen Ausdruck der Baseballschlägerjahre, den ein Journalist der Zeit geprägt hat. Damit ist eine Zeit gemeint in den 90ern, in der rechtsextreme Gewalt geradezu ausgeufert ist mit Anschlägen, Toten und ganz viel Rassismus und Gewalt im Alltag. Und jetzt wird ganz oft gesagt, die 90er sind zurück. Lässt sich das, was du heute beobachtest, unter rechten Jugendlichen vergleichen mit den 90ern?
Also vergleichen kann man erstmal alles. Ich würde hier nicht sagen, dass die Baseballschlägerjahre zurück sind, auch wenn man vielleicht optisch den Eindruck hat. Ich war selber jugendlich in den 90er Jahren in Mecklenburg-Vorpommern und habe live gesehen und erfahren, wie damals Neonazi-Gruppen ganze Landstriche terrorisiert haben. Ich habe viele Bekannte, die in dieser Zeit aufgewachsen sind. Und ich finde, dass sich das heute schon geändert hat, wie damit umgegangen wird, zum einen gesellschaftlich, aber auch, wie die Sicherheitsbehörden auf dieses Phänomen gucken. Ich finde, dass die Polizei häufig viel schneller eingreift, viel früher eingreift und viel härter auch eingreift. Und das, finde ich, ist der Unterschied zu den 90ern, wo viele brutale Neonazis Straftat an Straftat begehen konnten. Also optisch kann ich das nachvollziehen. Vom Umgang der Polizei damit, da würde ich sagen, dem ist nicht so.
Können wir uns also total auf die Polizei verlassen?
Das ganz sicher nicht. Das möchte die Polizei auch wahrscheinlich gar nicht. Ich glaube, es ist ein gesamtgesellschaftlicher Prozess. Ich glaube, dass dort verschiedene Akteure tätig sein müssen. Das sind die Schulen, das sind die Beratungsorganisationen und Beratungsteams. Das sind Eltern, das sind am Ende wir alle. Das ist ein Herauskristallisieren, Herausbilden von Zivilgesellschaft und natürlich auch das Tätigwerden von Polizistinnen und Polizisten.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, gibt es denn eigentlich ein Rezept dafür, wie man junge Leute deradikalisiert?
Also es gibt nicht das Rezept dafür. Also für mich ist ein ganz entscheidender Faktor die Bildungsarbeit und damit einhergehend die Planungssicherheit der mobilen Beratungsteams, die häufig in Schulen gehen oder in Jugendclubs, um sozusagen zu teamen, um zu schulen, um Bildungsarbeit zu machen. Wir brauchen gleichzeitig eine Sensibilisierung von Lehrkräften, von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, damit sie so eine Art Frühwarnsystem auch schon im Kopf haben und sehen, aha, anhand der Codes kann ich sehen, da entwickelt sich was, weil natürlich häufig auch viel durch Zahlencodes, Sprachcodes sich erstmal entwickelt. Diese Sensibilisierung brauchen wir aber auch bei Landes- und Kommunalpolitikern, weil in unserer Recherche ist uns häufig aufgefallen, dass wir zum Beispiel Bürgermeister hatten oder Politiker, die überhaupt nicht verstanden haben, warum das jetzt gerade ein Problem ist und die auch überfordert waren mit der Situation, wenn auf einmal die rechte Szene so groß war, dass sie zum Beispiel einen bestimmten Kreis, eine bestimmte Region dominiert haben. Und das wissen wir alle, die Polizei muss gut ausgestattet sein, auch dort muss eine Sensibilisierung und eine immer weiterführende Bildungsarbeit geben. Und zu allerletzt, glaube ich, ist es sehr wichtig, dass Zivilgesellschaft von Kommunalpolitik und aber auch von Landespolitik nicht bekämpft wird und als Nestbeschmutzer wahrgenommen wird, weil sie den Finger in die Wunde packen, sondern dass diese Menschen unterstützt werden. Die haben es häufig schwer genug, weil sie oft mit Gesicht auftreten, weil sie dadurch natürlich auch identifizierbar und angreifbar sind für Rechtsradikale. Und die brauchen dann nicht noch irgendwie Steine in den Weg gelegt, sondern die brauchen in erster Linie eine breite Unterstützung von Politik und Gesellschaft.
Vielen, vielen Dank, Reiko.
Vielen Dank dafür, dass ich hier sein durfte.
Reiko Pinkert aus der NDR-Investigation hat zusammen mit Julian Feldmann, Katrin Kampling, Hannes Stepputat und Sebastian Heidelberger recherchiert. Und das Team hat auch einen Film gemacht. Ihre Panorama 3-Doku Rechte Gewalt, wenn Teenager zu Terroristen werden, findet ihr in der ARD-Mediathek. Und wir verlinken euch den Film auch in den Shownotes. Und morgen blicken wir nach Cherson in die Ukraine, wo Russland besonders perfide vorgeht. Drohnenpiloten machen da Jagd auf einzelne ZivilistInnen. Es ist die Rede von einer Menschensafari. Autor dieser Folge ist Jonas Helm. Mitgearbeitet hat Marc Hoffmann. Produktion Regina Stärke und Christine Dreier. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Elena Kuh und wir hören uns morgen wieder. Ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch. Was passiert, wenn Rechtspopulisten plötzlich mitregieren? Genau mit dieser Frage beschäftigt sich Luis Klamroth in seinem Podcast Hateland. In der neuen Staffel Die Schill-Show erzählt er die Geschichte von Ronald Schill. Schill hat 3 völlig unterschiedliche Karrieren hingelegt. Als Richter, Reality-Star und eben als Rechtspopulist. Vor 25 Jahren ist ihm in Hamburg etwas gelungen, was viele schon wieder vergessen haben. Mit einer rechtspopulistischen Law-and-Order-Kampagne zog er in die Regierung ein. Doch auf den rasanten Aufstieg folgten Schlagzeilen, Skandale und ein beispielloser Absturz. Was ist damals in Hamburg passiert? War Schill nur ein politischer Ausreißer oder war er mehr? Vielleicht sogar ein Vorbild für andere populistische Parteien? Hört da auf jeden Fall mal rein. Die neue Staffel Hateland findet ihr in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Und einen Link dazu haben wir euch in die Shownotes gestellt.